Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Eine neue Woche, wie immer sehr viel zum Besprechen. Das machen wir heute zu zweit. Mein Name ist Till und mir digital verbunden ist mein geschätzter Kollege Linus. Ciao Linus.
Ciao Till und hallo an alle, guten Wochenstart.
So, wir haben ja gerade besprochen, wie wir den Einstieg machen. Und du hast da vorgeschlagen, dass ich gerade den Ball an dich übergeben soll und dich fragen, respektive du dann wahrscheinlich auch gegenfragen. Darum habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, um meins überlegen. Aber was ist dein Fußball-Highlight von diesem Wochenende gewesen, wo ja zumindest auf dem Schweizer Platz ein bisschen weniger los war, wegen dem ganzen europäischen Spiel?
Ja, und obwohl es dann gleich, auch wenn es quantitativ nicht ganz so viel gegeben hat, qualitativ gleich noch das ein oder andere gegeben hat, über das können wir später reden, aber für mich das Highlight, also das ist jetzt nicht mal unbedingt, weißt du, positives Highlight, aber so der Aufreger von diesem Fußballwochenende, ist für mich ganz klar gewesen, dass der Erling Haaland sich seine Haare entledigt hat.
Geil, ich habe, auch wenn es nicht lang war, seit wir das vorhin versprochen haben, doch jetzt recht gerätselt, was du echt könntest sagen. Für die es noch nicht gesehen haben, also es ist ein sehr geiles Video, das er da allen anläutet, oder?
Abartig. Also Pep und Ibra. Ibra ist gar nicht amused gewesen. Sehr funny gewesen. Also wer sich noch möchte anschauen möchte, unbedingt machen, ja.
Ja, unbedingt. Also ich habe mittlerweile gesehen, ich glaube, Noel Gallagher hat er angerufen, Grealish, Pep, Ibra, also es ist schon ein paar gute Reaktionen. Der Ibra hat ihm ja mal gesagt, dass er aus seiner Karriere, also aus dem Ibra seiner Karriere weiss, dass seine Kraft in den Haaren liegt. Dementsprechend hässig ist er, glaube ich, auch gesehen, wenn er es gesehen hat. Yeah. Einmal sehr amüsant.
Ja, und der Haaland selber hat noch gefunden, jetzt sieht er endgültig aus wie ein Baby. Ich glaube, wie 12 oder so hat er gesagt. Hat ja schon so Übernahmen gegeben für ihn, Babyface Assassin oder so. Ja, das ist jetzt noch mehr so, aber wie es der Ibra vorher gesagt hat, performance-wise funktioniert es dann gerade weniger gut. Und hat jetzt im Auftaktspiel zumindest mal nicht getroffen für City, aber zur Premier League eventuell später dann noch mehr.
Absolut. Rein optisch, ich meine, du hast das ja vielleicht nicht so ganz extrem auch durchgemacht, von extrem langen Haaren zu eher kurzen Haaren. Hast du da können mitfühlen mit ihm?
Ey, schon sehr können mitfühlen. Er hat es natürlich viel radikaler gemacht als ich. Also seine Haare sind A, länger gewesen und B, jetzt kürzer. Wie das, was ich vor, weiß nicht, ein bisschen mehr als 2 Jahren gemacht habe. Also es ist schon ein bisschen, da schwingt schon ein bisschen Gefühl mit, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es für ihn gewesen ist. Aber ich vermisse ihn ein bisschen mit langen Haaren schon. Also ich habe mich schon recht an das gewöhnt. Ich habe das Gefühl, es hat mega so zu seinem Vibe Platz, passt auf den Platz. Und aber man wird sich auch an das gewöhnen. Das ist einfach eine Zeitfrage. Also bei mir selber so gesehen und dann ist es umgekehrt. Also.
Ich habe es einfach immer sehr lustig gefunden, wenn er so irgendwie kurz vor Schluss irgendwie plötzlich noch so das Bändeli aufgemacht hat und dann so die letzten 2-3 Minuten dann wirklich mit wehender Mähne, kann mich an einmal gegen Arsenal erinnern, wo er, glaube ich, fast noch ein Goal macht, mit den offenen Haaren. Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, um mich daran gewöhnen. Es war auch sehr überraschend gewesen, aber es wird dann schnell gehen. Gut,
ja, und
aber, ja.
Ja, nur weil Gegenfrage stellen, was für dich der Aufreger oder das Highlight war das Wochenende?
Jetzt habe ich natürlich schon wieder völlig den Faden verloren, was ich mir da jetzt vorbereitet habe.
Jetzt denkst du also, nur noch am Haaland seine Haare.
Ich denke nur noch am Haaland seine Haare und an das Lachen vom Noel Gallagher. Hey, ich kann nicht so kreativ sein, wie du. Ich müsste mir jetzt irgendwie etwas erfinden. Es hat natürlich schon ein paar lustige Szenen gegeben. Ich denke da zum Beispiel an Harry Maguire, der einen eigenen Spieler deckt. Nicht das erste Mal.
Das war wirklich auch grossartige Szene gesehen. Ja.
Premier League, wie gesagt, später eventuell noch dann diverse hässige Interviews, sowohl national wie auch in anderen Ligen. Zum Beispiel der Heiko Vogel, der in Basel ja noch, oder in der Schweiz bestens bekannt, hat noch im Göpp ausscheiden mit Greuther Fürth, glaube ich, gegen Bochum. Hat an einer Pressekonferenz wieder mal recht rausgelassen, hat die Kommunikation vom vierten Offiziellen mit ihm als militärisch bezeichnet. Es ist auch, wenn man ihn so ein bisschen kennt, wenn er sich da in der Schweiz mal geht, sehr amüsant gesehen. Aber jetzt so ein tolles Highlight wie du habe ich nicht, gerade zum Erzählen.
Gut, ich weiß nicht, wie toll es ist, dass der Haaland seine Haare geschnitten hat. Von dem
ja, aber so überraschend lustig irgendwie so.
Ja, aber dann lass uns doch vielleicht reingehen in die Super League und über die Highlights von diesen paar Spielen, die wir noch bekommen haben, das Wochenende, ja, halbierte Runde gesehen, ein bisschen über das schwätzen.
Vielleicht, wenn wir doch gerade noch ganz schnell chronologisch mit den europäischen Sachen anfangen.
Ah, europäisch können wir natürlich auch noch schnell, ja, voll, auf jeden Fall.
Weil ich glaube, das kann man ja auch relativ schnell abhandeln, außer vielleicht ein Match. Vielleicht ganz schnell das Resultat. Lugano schlägt Tel Aviv daheim 2-1. Sag ich, Chance absolut tot, um sich da für die Conference zu qualifizieren. St. Gallen verliert auswärts gegen Nordjylland 1-0, aber nur 1-0, dank auch Barparade vom Ziggy. Dementsprechend auch hier im Heimspiel noch alle Chancen. Sion hat mir ein bisschen leid da. Ich finde, die haben einen guten Auftritt gehabt gegen Ajax, aber die verlieren halt gleich wie vermutlich ein bisschen erwartet mit 4-2. Und ich glaube, das wird schon ein Ding der Unmöglichkeit auswärts in Amsterdam, oder? Was sagst du vielleicht zu diesen drei Teams?
Ja, also Lugano, finde ich, hat sich ein bisschen besseres Polster noch dürfen schaffen. Ich finde, also das ist für mich das Team, das am ehesten zu favorisieren war in diesen Duell. Aber eben, wie du es gesagt hast, die Chancen natürlich immer noch absolut intakt. Ich bin auch immer noch positiv, dass Lugano das macht. Dann St. Gallen ja, gegen Nordjylland. Ja, ich denke, das ist so ein Duell auf Augenhöhe und eben relativ glücklich rausgekommen jetzt. Und ich hoffe, dass sie da daheim nochmal können zacken zulegen und sich noch qualifizieren. Und dann ja, Sion hat es gesagt, die haben sich gut verkauft. Also ich bin lang dabei gewesen, gute Leistung gewesen und ja, am Schluss halt trotzdem eher erwartbare Niederlage und das noch zu drehen wird wohl kaum möglich sein. Ja. Also, bin eigentlich mit allem d'accord, wo du gesagt hast.
Was sicher auch nicht zu drehen wird sein, ja, so leid es mir tut, aber das war nicht wirklich ein tolles Bild gewesen, wo da der FC Thun in Polen abgeliefert hat. Verlieren 7-0 und haben oder können als FC Thun und wir als Schweizer wirklich froh sein, dass sie die Conference League schon auf sicher haben, weil ja, das ist doch eher ein bitterer Auftritt gesehen und das wird nicht mit der Europa League das Jahr.
Ja, also ich meine, weißt du, bigger picture ist vielleicht auch besser, wenn Thun sich nicht nur irgendwie für die Europa League qualifiziert hat und dann dort einfach jede Woche abgefertigt wird. Also ist man da am Schluss jetzt schon dort, wo man vielleicht eher hingehört, rein spielerisch. Auch wenn, natürlich ist es immer cool, im grösseren Wettbewerb dabei zu sein, aber ich denke jetzt rein so von der Ausgangslage ist das sicher nicht verkehrt, aber ja, die Art und Weise, wie man jetzt dort hinkommt, ist natürlich ja, nicht so, wie man sich das würd wünschen. Man kassiert 7 Goal. Ich weiss nicht, wie viel Goal Thun jetzt seit Saisonstart über alle Wettbewerbe schon bekommen hat, aber also wenn sie so weitermachen, dann haben sie 100 Gegengol noch vor Weihnachten voll. Und das ist schon sehr bedenklich.
Ja, also ich finde es wirklich auch ein bisschen bedenklich. Also ich will es nicht grösser machen, wie es ist, und jetzt irgendwie kritisieren, was es wieder in die Diskussion hineinkommen von der Liga, was es heisst, wenn ein Schweizer Meister 7-0 verliert, sondern mehr, dass ich glaube schon so langsam ein bisschen rauskristallisiert, was, wo wir sicher nicht die Einzigen gesehen sind, die das gesehen haben, nach so einer Meistersaison, heute wieder 2 Abgänge aus der absoluten Meisterstammmannschaft, Heule und Matoschi. Mittlerweile habe ich das Gefühl, kriege ich gar nicht mehr alle zusammen, die gegangen sind, aber Rasto, oder Bertone, Ibai, Imeri, Heule, Matoschi, ich nehme an, ich vergesse da gar noch.
Meichtli,
ja. Genau.
Bertone.
Ja, da habe ich gesagt, aber Meichtli nicht genau, aber es ist schon, schon crazy, eben ein bisschen zu erwarten, aber das gibt eine riesen Aufgabe für Thun, da irgendwie wieder in die richtige Spur zurückzufinden. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das gibt, ich weiss jetzt nicht, ob ich da jetzt gerade übertreibe, aber eher ein Kampf, nicht noch in Abstiegskampf zu geraten für den FC Thun. Aber ist natürlich auch noch frei, aber im Moment sieht es schon.
Also ich würde da weitergehen. Also ich würde da absolut weitergehen. Für mich absolut so, dass Thun gegen Abstieg spielt, diese Saison. Also ich fände alles andere extrem positive Überraschung. Ich glaube, du hast es vorhin aufgezählt. Also ich meine, die ganz Offensive rausgerissen worden aus der Elf. Abwehr auch die Hälfte weg, Bertone weg. Also das ist brutal. Also das ist komplette Zäsur in dem Team. Wo sich ja auch über ein paar Jahre so ein bisschen gebildet hat, oder? Und Struktur aufgebaut hat. Und, ja, es ist leider zu befürchten gewesen, vor dem Sommer. Es ist ein bisschen schade jetzt auch, dass es so Stück für Stück auch gegangen ist. Und irgendwie jedes Mal, wenn einer gegangen ist, hat wahrscheinlich der nächste sich nochmal Gedanken gemacht und denkt von, ja gut, dann gang ich auch. Und, ich glaube, das hat jetzt nochmal gipfelt damit, oder? Mit, Matoschi und, Heule. Abgänge, ich meine auch eine Heule, oder? Also wenn du schaust, woher die Spieler wechseln, dann ist es zu Heidenheim in die zweite Bundesliga. Heidenheim gerade, ich glaube, 5-2 verloren gegen eine Unterklassige im DFB-Pokal. Sport 1 schon mit einem spassigen Titel, um das Ganze zu announcen. Ich glaube, es ist Sport 1 gewesen. Ich habe es geschickt bekommen. Vorher schaut halt an Andi. Mit der Überschrift, dass der Transfer schon zur Stimmung in Heidenheim passt, es sei zum Heulen.
Das habe ich in anderem Kontext auch schon gelesen, dass er eine Träne sei, dass er nicht zu einem anderen Verein gewechselt ist. Aber gut, ja, also ich glaube gerade eine sehr unangenehme Woche. Ich glaube, der FC Thun ist froh gewesen, hat man am Wochenende nicht gerade der nächste Auftritt gehabt, der ja, glaube auch nicht gegen einfache Gegner gewesen war. Aber ja, die sind trotzdem froh gewesen, dass nach diesen Hiobsbotschaften und dieser Klatsche, dass sie jetzt eine Wochenende frei haben im Jahr.
Ja, extrem. Und ich sehe das auch kritisch dann für den Rest der Saison, oder? Ich meine, das Kader ist schon eben, ist brutal dezimiert. Natürlich werden sie es noch irgendwie ein bisschen füllen oder haben schon. Aber dann mit so einem Kader dann unter der Woche Conference League irgendwo, oder das können dann ja auch mega weite Reisen noch sein, das wird wirklich heftig. Also da muss Thun wirklich, ich glaube, extrem aufpassen, auch mit der Doppelbelastung, dass man da den Klassenerhalt am Schluss schaffen kann. Also ich glaube, das ist schon jetzt die Realität. Und das ist, finde es bitter, find's irgendwie schade. Oder du hast ein Team, wo, du hast einen Verein, der aufsteigt, wo so eine Mail schreibt, wo Meister wird, wo nach Europa kann gehen und jetzt stehst du eigentlich auch vor absoluten Herkulesaufgabe jetzt diese Saison überall.
Ein bisschen Opfer von eurem eigenen Erfolg, oder?
Ja, ja. Aber so soll ich das sagen? Du hast dem unverschuldet. Also es ist nicht so, weißt du, dann zu hoch geflogen oder so, sondern es ist einfach die direkte Konsequenz von dem Erfolg.
Mhm. Gut. Ich habe gesagt, gehen wir gleich weiter zu den anderen Spielen. Respektive ein Thema, das wir jetzt gerade auf dem Weg auch noch können abhandeln, bevor wir wirklich zu der Super League kommen, zu den drei Match. Kleine Quizfrage an dich. Es war AWSL Cup das Wochenende. 8 von 10 Superligisten oder AXA Women's Superligisten sind im Einsatz gewesen. IB und Servette haben einen Freilos bekommen. Schätz mal das Goalverhältnis von diesen 8 Match. Und die, die zuhören, dürfen jetzt auch gerne für sich ein bisschen mitroten. 8 Match gegen unterklassige Zürich, St. Gallen, GC, Rappi, Iverdon, Luzern, Aarau und FCB. Was würdest du kumuliert das Goalverhältnis zugunsten von den Superligisten schätzen?
Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das Gefäll relativ hoch ist. Machen wir, keine Ahnung, 50 zu 5 für eine schöne runde Zahl.
Finde ich doch relativ weit weg, aber ich will jetzt nicht nochmal eine zweite Runde forcieren. Ich sag's dir einfach, es ist 84 zu 0. Also wir haben 7-0, 8-0, 2-10-0, 2-11-0, 13-0 und am wenigsten Erbarmen hat der FC Zürich gehabt, der 14-0 gewonnen hat. Ich hoffe, dass da in der Schnelle richtig zusammenzählt, aber schon recht wenig Erbarmen zeigt, die Oberklassiker da.
Boah, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon heftig. Ja.
Einmal alle weiter und jetzt steigen auch IB und Servette ein. Die Auslosung ist gemacht. Ich habe jetzt nicht so das eine Top-Duell gesehen. Falls das falsch sind, dürfen das da sehr gerne natürlich auch noch anmerken oder wir reichen es nachher. Aber da scheinen alle Superligisten weiter auf den Kurs zu sein. So, und jetzt können wir zu diesen drei Matchen kommen. Bei welchem willst du anfangen?
Hey, fangen wir doch beim Jubiläums- Club beim FC Luzern. Dort erstmal herzliche Gratulation. Die haben das zelebriert ja auch gegen Lausanne, ihres 125-jährigen Jubiläum. Haben auch noch ein schickes neues Trikot am Start gehabt. Ich glaube, da ist man in Fankreisen auch sehr happy damit, dass mal der Otto-Sponsor nicht das Trikot komplett ruiniert.
Das stimmt, das habe ich auch immer wieder mal gesehen. Ach, ist aber auch wirklich nicht so etwas Schönes fürs Auge, irgendwie immer das Ottos.
Ja, also das auf der riesen rote, viereckige Klotz vorne drauf. Also es gibt ja viele unschöne Sponsoren, aber der ist jetzt wirklich besonders unästhetisch auf so einem Trikot. Also, hey, konsistent dafür, also für einen Verein, oder? Ist sicher nicht schlecht, aber... Ja, also ich glaube, da hat man sich schon sehr gefreut über das Trikot.
Und Erfolg gebracht hat es ja auch.
Absolut, Erfolg gebracht hat es. Auch der Goalie-Wechsel hat Erfolg gebracht. Für mich ist das so ein bisschen die Story von der Stunde beim FC Luzern. Da hat man nachher gerüstet auf die Goalie-Position. Und zwar mit dem Letizia, der noch bei Lausanne war, bis vor nicht allzu langer Zeit. Und mit ihm feiert man jetzt zu Null-Sieg und das erste Mal keine Goalie-Diskussionen, außer halt die, die sich jetzt durch seinen Zugang eröffnet haben. Aber das ist natürlich auch ja, bitter für den anderen Goalie, der ja, halt die Böcke hatte und wo jetzt der Letizia als Nummer 1 vor die Nase gesetzt bekommt. Also, dort sind die Weichen dann auch sehr schnell sehr klar gestellt worden jetzt.
Das ist natürlich auch wieder immer ist doch irgendwie immer das Gleiche. Also kann ja niemand irgendwie schon planen, aber dass es dann natürlich gerade auch noch gegen Lausanne ist. Immer irgendwie so eine spezielle Geschichte. Ich stimme dir zu, dass es eigentlich so die Hauptstory ist, die bei dem Match für mich so zu diskutieren gibt. Ja, Letizia hat gesagt nach dem Spiel, er hat eigentlich in eine Top-5-Liga wollen. Das hat nicht geklappt. Und der Trainer vom FC Luzern, der Portmann, hat gesagt, es sei nicht als irgendwie, ich weiss nicht mehr die genaue Formulierung, aber so im Sinn von, es sei nicht irgendwie gegen den Simoni der Entscheid.
Also, kannst du mir ja nicht erzählen.
Ja, come on.
Wenn jetzt der nicht die Böck drinnen gehabt hat, dann hättest du doch nicht nochmal einen Goalie geholt. Also, das, jo.
Also, Moral auf dem absoluten Nullpunkt, wahrscheinlich.
Jo, also, du musst jetzt schauen, dass du irgendwie noch ausgelähmt bekommst oder so. Also, ich weiß, also, ich habe das Gefühl, gerade bei Goalies, wo sie auch sicherlich viel mental ist, vielleicht noch mehr als bei Feldspielern. Aber wenn du so einen Start hast und dann kriegst du einen vor die Nase gesetzt, dann, also ich weiß nicht, dann, das wird ja nichts mehr. Das ist wie schon vorbei, habe ich das Gefühl dann in dem Moment. Oder es braucht mega lange Zeit jetzt dazwischen irgendwie. Und dann kriegst du nochmal irgendwie Möglichkeit. Aber du stehst ja dann auch jedes Mal in das Goal und dir ist bewusst, dass du die Fehler gemacht hast, allen anderen ist bewusst, dir ist bewusst, dass der andere bewusst ist und so weiter. Also das muss so schwierig sein. Und dann habe ich am Schluss das Gefühl, ist es wahrscheinlich einfacher, dann neu irgendwo anders zu starten oder zumindest mal neu mal anders wieder ein bisschen Vertrauen zu bekommen. Aber ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituation ist, ob sie ihn jetzt noch auslehnen könnten oder so.
Das weiß ich auch nicht. Aber also Tapetenwechsel würde ihm wahrscheinlich sicher am meisten bringen. Kommt halt auch, Letizia spielt gerade zu null. Also, ich sehe es wie du. Ich glaube, die Story ist so schnell, wie sie passiert ist, ist sie auch schon wieder vorbei. Und schlussendlich, Letizia bleibt in der Liga. Ist ja eben nicht, also in dem Fall auch gemäss seinen Ansprüchen, jetzt habe ich den Satz falsch angefangen, ist ja auch in der Liga gehandelt worden, was ja gemäss seinen Ansprüchen ein anderes Ziel gesehen wäre, nämlich eben Top-5-Liga. Jetzt bleibt er da, für die Liga sicher gut, für Luzern gut. Eben, ich glaube, der grosse Verlierer, der ist in dieser Story, ist klar.
Ja, denke auch, definitiv. Und ich glaube, für Luzern am Schluss auch wichtig, dass sie Rückhalt haben, dass sie Stabilität dort reinbekommen. Und ja, also im Endeffekt, wenn dann Simon Simoni muss für das quasi über die Klippe springen, dann am Schluss ist es, glaube ich, wahrscheinlich die richtige Entscheidung für das Team, für den Verein.
Genau, und Luzern allgemein, sicher ein kleiner Befreiungsschlag jetzt mit dem ersten Sieg. Lausanne nach einem Saisonstart ohne Niederlage. Mit einem kleinen Rückschlag, die sind jetzt gerade nebeneinander in der Tabelle, so schnell geht's halt am Anfang auch. Hätte ich so in dem Sinn nicht erwartet, aber ja, so früh in der Saison ist sicher auch noch nicht die allergrößte Überraschung, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und also ich denke jetzt, vor der Saison hätte ich jetzt auch gesagt, Luzern sollte Lausanne daheim auf jeden Fall schlagen. Und ich glaube, für Luzern wichtig jetzt einfach, dass sie mal eben zu null einen Sieg und so ein bisschen ankommen in der Saison. Und ich glaube, das haben sie jetzt geschafft. Ich glaube, das nächste Spiel ist sie gegen Servet, kann das sein?
Das kann ich dir in 10 Sekunden sagen. Luzern spielt auswärts in Genf am Samstag und Lausanne daheim gegen Zürich.
Okay. Ja. Für beide Teams Möglichkeit zum wieder oder erneut zu Punkten zu kommen, in dem Fall, würde ich sagen.
Gut, dann kommen wir doch zum nächsten Spiel, wenn wir hier chronologisch weitergehen. Wir haben ein Spiel, wo ich das Vergnügen hatte, das zusammen mit dir zu schauen.
Ich habe das Vergnügen gehabt, das mit dir zu schauen.
Es war ein beidseitiges Vergnügen. Der FCB schlägt der FCZ im Klassiker mit 2-1. Auch hier, korrigiere mich, aber ich glaube, die grössten Stories oder das grösste Diskussionspotenzial haben an dem Samstag zu oben wahrscheinlich nicht unbedingt die 22 Fußballspieler geliefert, sondern die vier in schwarz gekleideten oder wie auch immer vor dem Bildschirm hockenden Schiedsrichter. Oder wie siehst du das? Ist jetzt nicht so das hochstehendste Spiel gewesen?
Nein, nicht das hochstehendste Spiel, wo wir uns da ausgesucht haben, um es zu zweinschauen. Aber ich glaube, eins, wo doch einige Geschichten und einiges an Diskussionspotenzial auch mit sich gebracht hat. Für mich eine Story, die auch wieder Goalie-related ist, natürlich ist der Omlin, wo wiederum das Spiel verpasst hat. Und ja, der Mirko Salvi hat wieder mal das Tor der Verhüter vom FCB und hat den Sieg am Schluss auch festgehabt. Ist ja wahrscheinlich Man of the Match seitens FC Basel gesehen. Und ich finde das ja schon auch wieder eine spezielle Situation. Also ich meine, wir haben noch ein bisschen gewitzelt und Befürchtungen teilt so vor Saisonstart oder über dem Omlin seine Verletzungsanfälligkeit und was hat er bis jetzt, glaube ich, ein Match gemacht. Das ist schon irgendwo durch bitter. Ich meine, auch Letizia war dort eine Überlegung für den FCB. Mal, oder zumindest von außen zugeschrieben. Aber man hat sich für Omlin entschieden und es ist jetzt schon ein bisschen die Frage, wie das noch weitergeht. Ich glaube, das Positive ist, dass man mit Mirko Salvi einen erfahrenen Ersatz hat, der bereitsteht. Also das ist so, was man fußballerisch noch vielleicht kann festhalten kann. Und ja, doch noch immerhin ein Goal aus dem Spiel haben wir ja gesehen, vom Olaigbe. Und da habe ich gefunden, hat er schon ziemlich geil unter die Latte genagelt.
Vielleicht noch schnell zum beim Goalie bleiben. Eben, ich glaube, ich habe es jetzt auch so zusammengefasst. Der FCB hat auch auf eine Art ein bisschen ein Goalie-Problem, weil ein bisschen positiver wie das vom FC Luzern bis zu diesem Wochenende. Aber holst den Jonas Omlin, hat 4 von 5 Pflichtspielen verpasst, verletzungsbedingt. Hast eine erfahrene Nummer 2 mit dem Mirko Salvi, der das jetzt gerade gegen Zürich natürlich sensationell gemacht hat. Hättest sogar noch, will ich jetzt einfach auch mal noch erwähnen, den Renato Wittmer-Dautilia. Der hat gegen den FC Barcelona 90 Minuten spielen und hat dort also auch 1-2 ziemlich jäse Saves ausgepackt. Und das dann nicht gegen Super League-Spieler. Also auch jemand, wo sicher irgendwann, vielleicht jetzt noch nicht gerade in unmittelbarer Zeit, aber seine Ansprüche wird anmelden, habe ich das Gefühl. Auch schon eben gedacht, wenn jetzt das mit dem Omli nicht besser wird, ob er dann immerhin die Göpp-Spiel darf machen, wo ja eigentlich im Salvi seine wären. Aber ja, dort ist gerade auch etwas los auf der Goalie-Position.
Ja, muss mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, dass ich es gar nicht prüft. Aber der Renato hat mich auch geholt. Also der ist zwar noch ganz jung, aber ist auch so ein Spieler, den man jung holt und dann sich noch etwas davon verspricht. Das ist da, glaube ich, italienisch-brasilianische Doppelbürger oder irgend sowas. Aber ich muss sagen, ich verstand das, also jetzt rein aus einer ökonomischen Argumentation aus, bei einem jungen Flügel irgendwie mehr als bei einem jungen Goalie, wenn du gleichzeitig Jonas Omlin eigentlich vorne dran setzt und du noch eine Nummer 2 auch noch dazwischen hast. Also so ein dritter Goalie, wie viel Aufmerksamkeit kann der auf sich ziehen oder wie langfristig ist das Investment, dass sich das dort auszahlen? Das ja, wirf jetzt alles einfach mal so in den Mix rein und ich habe keine Antwort drauf. Ich finde es einfach ein bisschen, also es ist mir nicht ganz klar, wie da der Plan denn ist. Also der musst du irgendwie den bringen, sonst geht es ja nicht auf.
Ich kann es dir sagen, der FCB startet jetzt einfach eine internationale Freundschaftsspiel-Reise. Oder, ich weiß auch nicht, Liga. Ich meine, er hat 45 Minuten gegen Juve gespielt und 90 Minuten gegen Barcelona. Ich würde sagen, das ist schon, sind schon mal keine schlechten Schaufenster. Aber nein, ich bin natürlich voll einverstanden. Hat jetzt auch bei diesen Gedanken vor dem Spiel gefunden, dass natürlich auch für den Mirko Salvi, der hier immer zuverlässig parat steht, auch schon die letzten Saisons, wenn der Marvin jetzt keine Lust gehabt hat auf Lugano oder Lausanne fahren, dann ist er dort gewesen und hat seinen Job immer gut gemacht. Also wenn man ihm jetzt einfach einen Jungen vorne dran gestellt hat und dann irgendwie eben seine Göppmatch oder so noch eingeschränkt hat, dann wäre das natürlich auch auf eine Art, ja, sage ich persönlich, ein bisschen schwierig gewesen. Aber eben, wenn dann irgendwie willst weiterverkaufen und das Potenzial sehe ich zumindest für das, dann muss er auch spielen und das ist halt im Moment ein bisschen schwierig, aber ja, auch eine spannende Situation, wo man sicher noch jetzt gerade im Hinblick auf Jonas Omlin seine Verletzungsgeschichte, wo ich nicht genau weiss, was da der Ausblick ist, aber sicher weiter zu verfolgen gilt, ja.
Ja, und ich denke, der Omlin sitzt da nicht ganz auf einem günstigen Vertrag, würde ich mal vermuten, dass Nummer 1 aus der Bundesliga kommst. Also ja, das ist dann schon so ein bisschen die Frage, oder wie sinnhaft denn der Transfer rückblickend ist. Also können wir noch ein bisschen abwarten, aber das gilt es dann schon irgendwann zu beurteilen. Ich glaube, beim Salvi eben sicher Rückhalt, aber er hat natürlich schon auch so gerade am Fuß seine Limitierungen. Also der wird nicht langfristig als eins dann eingeplant sein beim FCB. Das denke ich schon nicht. Auch wenn er eben gegen FCZ überrang ist, vor allem auf der Linie.
Genau, spielerisch hast du ja schon angetönt. Klar hat es auf beiden Seiten ein bisschen etwas gegeben, aber ich glaube, der Schuss vom Olaipe zum 1-1 ist zwar leicht abgefälscht, aber der sieht sicher schön aus. Nebendran hat es zwei pfiffene Penalties gegeben, wahrscheinlich auch zwei, drei mindestens nicht pfiffene, wo sicher am meisten für Diskussionen gesorgt haben. Vielleicht gerade mal schnell generell Leistung vom Schiedsrichter. Deine Meinung? Kannst du es so pauschal sagen oder willst du schon in die Aktionen einsteigen?
Nein, ich kann es sehr pauschal sagen. Sie ist schlecht gewesen.
Ist es noch ein bisschen erläutern?
Sehr schlecht gewesen. Ich tue es sehr gerne erläutern. Also erstmal so generell finde ich es ein bisschen weird, wenn du irgendwie 11 Gali zückst in einem Spiel, wo eigentlich bis zur 95. Minute relativ langweilig, unaufgeregt, nicht hitzig, nicht, also weißt du, nicht irgendwie dreckig oder so geführt worden ist. Auch wenn der Heinz Lindner das anders gesehen hat. Aber es ist ein faires Spiel gewesen. Es ist kein, weißt du, so aufgeheizt, die jetzt Klassiker-Atmosphäre gesehen, wo du musst sagen, boah, doch, der Schiri muss von Anfang an halt wie die Zügel eng behalten, zum schauen, dass es nicht ausartet. Das finde ich per se schon ein bisschen weird. Die Linie ist so ein bisschen komisch gesehen, dann eben zückt er mal ein Gali, dann nicht. Das per se finde ich immer schon schwierig und dann halt einfach, ja, in den einzelnen Situationen, vielleicht können wir die, wenn wir die drei noch vielleicht durchgehen.
Du bist hier schon mal mega zustimmen. Also im Vergleich zu ganz vielen Klassikern in der Vergangenheit ist es jetzt wirklich eher ruhiger gesehen. Also ich glaube, du hast halt auch jetzt gerade auf beiden Seiten im Moment zumindest jetzt nicht gerade so mega die aggressiven Leader. Und darum habe ich das jetzt auch eigentlich eine relativ ruhige, faire Klasse gefunden, wo jetzt die Anzahl geile Karten nicht wirklich widerspiegelt. Das ist mir auch während dem Spiel schon aufgefallen. Und ja, ich meine, die Penalties können ja anfangen mal mit dem, was der FC Zürich bekommt. Ich persönlich habe zwei, drei Wiederholungen gesehen, aber mehr so, ich habe es jetzt auch nicht im Detail nochmal angeschaut, aber also, ich sehe irgendwie nicht mega viel.
Ist mir auch so gegangen. Und es gibt dann aber noch eine Wiederholung, wo man sieht, dass so der Victory unten am rechten Fuß glaubt, Stürmer, jetzt muss man gerade schnell helfen, wer das gesehen vom FCZ, trifft.
Ist der, Manuel gesehen? Ich bin wirklich auch nicht sicher.
Ich glaube es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Anyhow, in der einen Einstellung sieht man, wie er dort unter am Fuß trifft. Und insofern ist der Penalty für mich vertretbar. Ich weiß nicht, ob das gesehen worden ist, live oder in den Bildern, oder aufgrund von was denn entschieden worden ist, weil das SRF hat in der Pause oder dann nach dem Spiel noch die Einstellung ausgraben, wo man es genau sieht. Weil ansonsten, ja, also hat man das Gefühl, dass die Victory eigentlich wie vorne durchgeht. Aber ja, mit dem Bild finde ich es voll okay, dass FIFA und vor allem, dass man jetzt nicht irgendwie mit dem VAR da nochmal reingeht, das ist für mich absolut für mich die richtige Entscheidung in dieser Situation.
Dann mache ich doch mit der zweiten richtigen Entscheidung weiter, nämlich ein Penalty, den der FCB bekommt. Wobei, ich muss sagen, ich finde sie nur richtig oder sage ich, im Vergleich mit vergangenen Entscheidungen oder ähnlichen Entscheidungen richtig, weil der Ball zumindest in die Richtung von dem Spieler geht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er an den Ball gekommen wäre, wenn es das Gerangel nicht gegeben hat. Aber zumindest ist der Ball irgendwo in der Nähe. Schlussendlich ist es ja auch eine VAR-Penalty gewesen. Also, auf dem Feld ist er nicht gegeben worden. Und, dann erst mit dem VAR. Ich sage, in der Vergangenheit hat es ja auch schon recht viele so Aktionen gegeben, wo ja auch ordentlich gezerrt worden ist, aber halt der Ball nie in der Nähe gesehen ist, wo dann halt der Penalty nicht gegeben worden ist.
Ja, also dort habe ich wie zum einen Meinung zur generellen Auffassung von so einer Situation und zum anderen natürlich für die Situation. Ich finde in dem Fall ganz klare Penalty. Also für mich erstaunlich, dass man den nicht einfach auf dem Feld geben kann. Der Schiri hat freie Sicht. Es ist, wie du sagst, der Ball geht richtig den beiden Spielern. Respektive, das ist auch wieder der Victory, oder? Ball geht zu ihm, er wird ganz klar hinterzogen und abgerissen. Also, für mich gibt es da eigentlich gar nichts zu diskutieren. Aber ich finde eigentlich, das muss man auf dem Feld schon erkennen. Und generell finde ich dass stark am Trikot ziehen, das starke Halten und Rissen, das muss mehr bestraft werden. Also, es ist auch nicht im Sinn vom Fußball, wenn man das darf, offensiv und defensiv, dann hast du so eine Verlagerung in so den Harambe-Fußball von Arsenal, wo es einfach nur noch darum geht, kriegst, die grössten und stärksten Spieler dort vorne rein und kannst, irgendwie dich durch, mogeln und durchdrücken, um per Standards quasi alles rausköpfen oder reinköpfen, je nachdem, in welche Richtung. Ich finde das ein bisschen schade und ich glaube, wenn man dort ein bisschen genauer wieder ist, dann vermeidest du viele von diesen Situationen. Ich finde es okay, wenn du ein bisschen durchgehst, aber es sollte nicht so ausarten, wie es jetzt, finde ich, in den letzten ein, zwei Jahren gemacht worden ist. Ich check auch nicht, warum ich vor jedem Standard der Schiri muss mit allen schwätzen und ihnen die Regeln erklären. Ich verstand es wirklich nicht, was so der Benefit von dem ist. Die Spieler sollten die Regeln kennen. Und wenn dann einer reisst, dann gibt es halt Penalty oder Offensivfoul, je nachdem von wem. Das, ja, finde ich alles ein bisschen komisch gehandhabt irgendwie. Einfach.
Yes, völlig einverstanden. Finde einfach eben, wie bei allen Sachen, dass es dann halt einfach so konsequent wie möglich muss definiert sein, oder? Und auch umgesetzt sein, weil ich meine, wie ich gesagt habe, in dem Fall ist es jetzt auch ein bisschen Ermessensspielraum vom VAR gewesen, dass das jetzt, weil der Ball halt wirklich in die Gegend vom Ziehen geschlagen worden ist oder gekommen ist in die Richtung, dass es dann halt Penalty ist und sonst sehe ich ja gefühlt bei jedem Standard ähnlich fest zu ziehen, halt einfach in den Bereich vom Strafraum, wo zumindest in der, sag ich, so wie der Ball reinfliegt, halt als nicht relevant für irgendwie, als nicht verhindern von einer gefährlichen Szene eingeschätzt werden und wegen dem keine Penalty gibt. Also wenn, dann wie immer so möglichst wenig Ermessensspielraum, oder?
Ja, das Einzige, was ich dort noch würde ergänzen, ist eigentlich einfach, dass in der Situation wie von hinten das Rissen quasi kommt. Und in anderen Situationen, was vielleicht, finde ich, vertretbar ist, einfach laufen zu lassen, wenn sich halt beide so ein bisschen heben und beide so ein bisschen miteinander rangeln. Oder gerade so, halt eben, wenn du so reinlaufst in die Aktion rein und beide versuchen, sich so ein bisschen einen Vorteil zu verschaffen, dann kannst du dort, finde ich, eher mal ein Auge zudrücken. Aber in dieser Situation da ist für mich jetzt einfach zu klar, einseitig und einfach so anbeziehend. Ja.
Gut, dann kommen wir doch noch, bevor wir dann auch weitermachen mit dem letzten Super League-Spiel, noch zu den Penaltys, die es nicht gegeben hat. In einem konkreten Fall auch gerade umgekehrt, wie jetzt in dieser Szene beim Penalty für den FCB. Ein Penalty, der auf dem Feld gegeben worden ist. Der VAR, oder noch checken vom VAR, dann aber zurückgenommen worden ist. Natürlich dramatisch gesehen, die allerletzte oder eine der letzten Aktionen vom Spiel erwähnt worden von sowohl Heinz Lindner und wer hat es noch alles erwähnt, das der Handspiel. Der Koller. Wer, sorry, sag mal.
Der Marcel Koller.
Ah, genau, der Koller, genau.
Wilde Take.
Genau. Handspiel von Danilio, ja. Deine Meinung?
Jo, also sorry, ganz ehrlich, also ich bin ja häufig eher so ein bisschen diplomatisch unterwegs mit meinem Ausdruck, aber in der Situation, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass man da so Penalty geben, dann, jo, bitte nicht mehr mit Fußball machen. Also wenn man für so etwas eine Penalty fordern, dann, also dann musst du wirklich aufhören. Es ist, jo, das ist mal das eine. Das andere ist, es ist vom Regelwerk auch völlig klar, es kann kein Penalty sein. Der Schiri ist ja nach dem Spiel dann noch angestanden, hat erklärt, dass gerade wenn der Ball von einem eigenen Spieler kommt, dass es in der Regel kein Vergehen kann sein. Es gibt natürlich auch dort Ausnahmen, also quasi wenn der vor der Goallinie stehst und mit dem Arm dann den Ball blockst, wo ein Mitspieler von dir dorthin schießt, dann ist es trotzdem ein Vergehen oder so. Also es ist dann auch nicht ultimativ, es kann nie Hand sein, wenn, aber es ist ganz klar so festgehalten und ich erwarte einfach auch von einem Trainer, dass man die Regeln kennt, dass das jeder Spieler muss kennen, nicht unbedingt, aber als Trainer oder irgendein aus dem Coaching-Staff sollte vielleicht auch die Finesse von der Regeln kennen, vielleicht auch Experten im Studio und so weiter, aber das sind dann andere Themen. Ja.
Gerade ein paar Gedanken zu dem. Erstens habe ich mich gerade irgendwie zurückerinnert an die Situation PSG gegen Bayern.
Ja, voll. Auch dort, sorry, ich muss gerade schnell reingrätschen, aber ja. Der Koller hat auch das noch falsch in Erinnerung gehabt, weil er hat das Gefühl gehabt, dass es dort eine Penalty gegeben hat.
Mhm.
Hat es aber nicht. Aufgrund von dieser Regel.
Ich glaube nur, dass ich dort wahrscheinlich in meinem Eifer des Gefechts habe ich dort nicht irgendwie noch so gesagt, also gut, dann lasse ich mich einfach in gefährlichen Situationen einfach immer von meinem Mitspieler abschießen und dann gibt es keine Penalty. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich so gesagt habe, aber es könnte etwas sein, was ich könnte sagen.
Kann sogar sein, ist auch, also wäre auch für mich so, glaube ich, typisch so etwas zu sagen, etwas dann so auf die Spitze treiben. Und dort, ich glaube, ist halt noch dazu gekommen, dass im Hinspielen absolut ein Skandalentscheid getroffen worden ist, wo, glaube ich, der Davis den Ball am Oberschenkel und dann an die Hand bekommt, ja. Wo nie darf Penalty sein, wo trotzdem gegeben worden ist. Und dann ist natürlich die Szene auch nochmal anders aufgekocht. Als in einem anderen Kontext gesehen war. Aber auch dort, ich meine, der Ball wird aus dem Strafraum rausgeklärt und geht einem an die Hand in dieser Situation jetzt. Es ist weit und breit, kein Zürcher um, der Ball geht hinten ins Out und er geht mit dem Kontakt von der Hand ans Out und ohne. Wie man überhaupt auf die Idee kommt, ist mir schleierhaft. Ich finde auch Schiri-Perspektive ganz, ganz wild. Also, er hat ja gesagt, nach dem Spiel hat ein Gäbel das Gefühl gehabt, der Ball ist von einem Zürcher gekommen. Es ist weit und breit kein Zürcher dort. Also, wenn es wirklich so war, dann, Aussetzer. Also, musst du doch sehen. Und dann steht ein paar Meter nebendran. Vielleicht war es auch einfach eine Ausrede gewesen, vielleicht hat er die Regeln selber vergessen. I don't know.
Was ja nicht ein mega, also, doch, es war schon eine absurde Erklärung, aber ein bisschen fühle ich schon mit den Trainern und Experten bei dieser ewigen Handdiskussion. Aber ich glaube, wo wir uns sicher einig sein können, ist, dass es nicht im Sinn vom Fußball wäre, wenn der Ball, wo wirklich ins Niemandsland würde gehen. Fairerweise, ich glaube, es hat nicht mal einen Eckball gegeben. Das finde ich dann schon ein bisschen schwach.
Nein, ja, aber das ist halt, weil der Pfiff kommt. Mhm. Du hast die Aktion, die abpfiffen wird. Und dann wird die umgedreht. Und dann ist die Konsequenz ein Schiriball. Das ist halt einfach, wie es die Regeln vorsieht.
Ja, das
wenn man es halt einfach hat laufen lassen, dann hat es Eckball gegeben. Und genau. Das wäre auch richtig gewesen.
Das finde ich ein bisschen bitter, aber ja, eben, dass es nicht im Sinn vom Fußball wäre, dass eben dort jetzt einfach eine Penalty, das ist, ich glaube, da können wir uns schon drauf einigen. Ja.
Also ich hoffe es. Also eben, wie gesagt, dass ich kann es wirklich nicht verstehen. Eben, ich kann es auch nicht verstehen, wenn man dann noch im Spiel, klar, bist hässig und so weiter, aber ja, gerade der Lindner, was hat er über das ganze Feld das gesehen und ja, meckert dort rum. Und eben als Trainer finde ich halt auch, dann lässt du das schnell vom Coaching-Staff. Also weißt du, es geht eine Minute, um schnell online nachzuschauen, wie die Regel ist. Das kann ja irgendein Assistenztrainer schnell machen für einen Caller. Und dann kann der nachher dann das Interview und sagen, ja, okay, gibt die Regel, ist jetzt halt scheiße gelaufen für uns. Und so ist so okay. Aber dass man überhaupt nicht mehr rauskommt, ich finde allgemein, ich check's nicht ganz, warum es so kompliziert ist mit dem Hans. Ich finde die Regeln eigentlich nicht so komplex. Ich habe das Gefühl, die Schiris machen es allerdings schwieriger, als es ist. Ich denke auch an die Bayern-PSG-Diskussion zum Beispiel. Das ist einfach ein Fehlentscheid. Aber ich glaube, es ist so, dass es einfach Fehler sind. Oder Kukureya gegen Deutschland natürlich auch noch. Ist jetzt schon ein paar Momente zurück, aber irgendwie gleich noch im Gedächtnis sicher bei vielen. Das sind einfach Fehlentscheide. Das hat nichts mit einer schlechten Regel zu tun. Mhm.
Ganz ungewohnte Position, die du da einnimmst, irgendwie gerade. Aber ich höre eine klare Aufforderung, Regelkunde, Nachhilfeunterricht. Forderst du?
Ja, also die Superleague-Trainer dürfen sich gerne behalten bei mir. Ist kein Problem.
Gut, ey, wir sind schon relativ lang bei diesem Spiel jetzt, aber es hat ja sonst noch ein, zwei andere Aktionen gegeben. Wenn wir es abkürzen und sagen, dass ein bisschen zu viel, also dass das Schiri-Wargespann für ein bisschen zu viel Diskussionen gesorgt hat mit hin und her. Und Erklärungen nach dem Match und dann natürlich die Spieler und Trainer auch ihre Teile dazu beitragen haben, zum Spiel, wo sportlich jetzt nicht so viel Boten hat, außer der üblichen, sag ich, wo der Klassiker immer hat, ein bisschen diskutabler machen, wie es eigentlich hätte müssen sein.
Ja, generell schon. Also vielleicht nur kurz, der VAR hat in dem Spiel alles, glaube richtig gemacht oder die Szene jeweils korrekt und aufgeschlüsselt. Finde ich an dieser Stelle auch mal noch wichtig zu erwähnen. Aber ja, ansonsten glaube ich, hast du es mega auf den Punkt gebracht. Es hat schon noch hier und da ein paar gute Aktionen gehabt oder noch Pfosten und Latte und ein paar gute Paraden vom Salvi. Aber es ist alles in allem wirklich eher unterdurchschnittlich gesehen. Ich finde, etwas, wo man gleich noch Mühen ansprechen müssen, ist Personalie vom Xherdan Shaqiri. Weil er hat wieder nicht von Anfang an gespielt. Es war wieder so ein Dreier-Mittelfeld beim FCB, ohne Zehner, oder? Und ich habe dann aber gefunden, wo er reingekommen ist, ist schon einmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Also er hat jetzt nicht das Spiel allein gekehrt, aber es ist schon ein bisschen andere Dynamik dann gesehen danach, habe ich das Gefühl gehabt.
Und noch schnell eine Klammerbemerkung, ich glaube 103, 104 Folgen Game Changer hat es gebraucht, bis der Lukas Fähndrich ein Lob bekommen hat. Also, ich hoffe, das wird auch geschätzt. Der ist schon der Wahr gewesen. Leider zum Shaqiri, ich glaube, ich sehe es gleich wie du. Ich glaube, es ist anders wie gegen Thun halt noch kein entschiedenes Spiel gesehen. Darum hat man seinen Einfluss noch mehr gesehen. Gegen Thun ist er auch reingekommen und hat gerade noch getöpft. Weiss nicht, ob wie er mit dieser Rolle kann leben. Es scheint ja im Moment zumindest sportlich aufzugehen, aber ja, also das ist eigentlich das einzige Fragezeichen. Ich glaube, beim FCB, wenn du so einen Joker hast, hast du natürlich bist in einer guten Situation, aber ich bezweifle es, jetzt gerade auch im Kontext von diesen Schlagzeilen, was die Woche gegeben hat, dem Duell da zwischen Blick und dem Stefan Lichtsteiner, dass eine Personalie, die da in der Garderobe wahrscheinlich jetzt nicht gerade die beste Stimmung verbreitet, schon der Gerard und Shakiri könnte sein.
Es hat aber irgendwie nicht so gewirkt. Also, weißt du, so, er ist jetzt nicht irgendwie, hat sich nicht einwechseln lassen oder was weiß ich. Also, weißt du, so, irgendwie von Allüren hat man nichts gesehen. Und die erste Aktion ist ja gerade ins Pressing gegangen. Also, ich habe gefunden, es ist also, weißt du, ein engagierter Auftritt vom Shakiri. Also, es hat nicht so gewirkt, als würde jetzt auf beleidigte Leberwurst machen.
Ja, ich habe bei der Jubelszene nach dem Match eigentlich ziemlich vorne dabei gesehen. Also vielleicht ist es ja völlig alles aus der Luft gegriffen und das ist ein harmonisches Verhältnis zwischen den beiden. Was natürlich, ich meine eben, für den FCB natürlich genial wäre, aber ja, zumindest ungewohnt. Vielleicht um es mal so betiteln. Irgendwie Shakiri, wo auch eine klare Joker-Rolle hat, weil es vorher zumindest nicht gerade ganz schief läuft. Wobei man jetzt in diesem Spiel auch hätte können sagen, vielleicht hat es ihn auch schon früher noch, hat er dem Spiel auch schon früher noch gut getan. Aber klar, wenn er reinkommt, dann bindet er halt Spieler an sich, was zu anderen, für Räumen für andere Spieler führt. Ich glaube, über seine individuelle Qualität müssen wir immer noch nicht diskutieren. Aber, ja, also ein Shakiri, der sich komplett im Dienst vom Team stellt und, je nachdem, was der Trainer entscheidet, das, voll ausführt. Ich meine, das wäre Gold wert, ja.
Meinst du, ist eine Fitnessfrage? Ist ja so Magononi 60 Minuten plus oder was könnte da noch der Grund sein? Oder meinst du, ist effektiv, dass der Lichtsteiner findet, hey, das Team funktioniert besser oder ich möchte es so bringen? Also da wird ja auch wenig irgendwie, oder ich habe mir nicht gross mitbekommen bezüglich Kommunikation.
Nein, ich glaube, also klar, er hat schon mal ein, zwei Trainings verpasst wegen glaub, Warte oder so, aber hey, ich würde jetzt im Fall sagen, dass es im Moment schon sportlich gedacht ist. Ich meine, wir können ja den Kontext schon gerade noch ein bisschen grösser aufmachen. Ich meine, Lichtstein, und da wird angezählt, obwohl es der beste Saisonstart ist seit dem Patrick Rahme. Gleichzeitig muss ich nicht der sein, wird da durchaus bewusst sein, dass man jetzt auch Gegner gesehen, einen ziemlich einfachen Saisonstart gehabt. Jetzt kommt IB auswärts, dann Lugano und Sion daheim, dann glaube Luzern und dann St. Gallen. Also ich glaube, die wahren Wochen der Wahrheit für den FCB, die kommen sowieso noch. Und ich glaube, wenn dann der Shakiri beim Stand von 3-0 im Wankdorf, also 3-0 für IB, eingewechselt wird, dann nimmt es mich dann schon ein Wunder, ob dann auch nach dem Spiel und im Spiel alles völlig motiviert und im Sinne von der Mannschaft ist. Aber jetzt in diesem Spiel und im letzten und im Cup sowieso hat's geklappt und darum sportlich gesehen im Moment kein Grund zum Wechseln.
Die wahren Wochen der Wahrheit, da schmeckt die Folgetitel.
Okay, machen wir. Ist gut.
Nein, aber ich glaube, sonst können wir das so stehen lassen. Wird sich zeigen in der nächsten Woche, A, wo der FCB steht, B, wie es um die Rolle von Gerard Shakiri steht und dann wahrscheinlich auch bald um die Rolle vom Lichtsteiner.
Ja, ich glaube, da steigen wir jetzt nicht neu zeitmässig in die Diskussion um den Lichtsteiner. Ich glaube, man kann für ihn oder gegen ihn sein, aber über den Trainer zu reden bei 4 Spiele und 3 Siege, ich glaube, das ist ein bisschen müßig. Da reden viel zu viel drüber, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auch noch machen. Sondern, gut, wenn das okay ist, noch über den letzten Match. IB schlägt Vaduz 4-2. Pause ist noch 2-2 gewesen und dann halt wieder individuelle Klasse in dieser Offensive. Also 3 von 4 Goals sind Tor des Monats würdig. Kali Sehn,
vielleicht sogar mehr.
Vielleicht sogar mehr.
Ja, also da zumindest vom Kali Sehn.
Alvin Sanchez auch sau gut, wenn er sich dort auf engem Raum durchsetzt. Und dann noch der Gigovic mit dem Sahnehübel. Ich glaube, defensiv immer noch ein bisschen anfällig, IB, aber offensiv halt einfach sackstark.
Ja, und einfach, ja, wie du es gesagt hast, die individuelle Qualität von diesen IB-Spielern in der Offensive, das ist schon, ja, da schluckst du zweimal. Also, das ist, glaube ich, unvergleichbar mit den anderen Teams in dieser Liga. Also, ich glaube, da muss man schon ja, defensiv sich etwas überlegen, wie man doch dagegenheben kann, gegen diese Qualität. Und wie man dann eben auch den Gegenangriff kann setzen, weil wie du gesagt hast, ich glaube, dort ist IB schon verwundbar. Es gab beim, was ist gesehen, beim 2-2, das darf so eigentlich nie fallen. Also, dort so von der Grundlinie wieder zurück und rein, dann auch vor dem Goal irgendwie keine Vehemenz von der IB-Abwehr. Also, es ist so wie, es ist einfach so ein bisschen zu wenig. Ich weiss nicht, woran das bei IB liegt, ob sich das noch mehr muss einspielen, vielleicht, oder, ja.
Zesiger, der fehlt, jetzt gegen Vaduz. Würde jetzt zumindest eine Erklärung sein, dass dort einfach halt, also würde ja auch Sinn machen. Ich glaube, die Abwehr, die hat letztes Jahr ordentlich gewackelt und er hat zumindest in den ersten Spielen schon wieder rechte Stabilität reingebracht. Ist jetzt verletzungsbedingt, auch da weiss ich nicht genau, was dort Aussichten sind, hat er jetzt gefehlt und prompt wackelt es wieder ein bisschen mehr.
Ja gut, ich meine, es war jetzt auch bis anhin in dieser Saison jetzt nicht wackelfrei gewesen, die IB-Defensive, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, solange es die Offensive ausmacht, ich glaube, also 4-2, also einmal 4 Goal, einmal 2 Goal, einmal 6 Goal, und nochmal einmal 4 Goal. Also die Maschinerie dort vorne läuft und dann kann man sich halt erlauben, jetzt schon zum dritten Mal 2 Goal bekommen.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ich meine, es endet schon mit 4 Goal. Ich glaube, da ist endgültig angekommen. Und dann eben hast du Monteiro, hast du Sanchez, hast du jetzt noch Galisen. Also, da ist schon viel rum.
Und sie haben sogar angefangen, in Anführungszeichen, auszumisten. Darian Males.
Nach Polen, oder?
Ja, ich glaube, Vicef Lodz, glaube ich. Wechselt. Ja, auch nicht gerade die Erfolgsstory, der Transfer irgendwie, aber hätte man ja können erwarten und ich glaube, das ist auch nötig, weil ich glaube, für diese Positionen sind wirklich zu viele, eben mit einem Kalisen, was sie jetzt noch geholt haben, ich glaube, das wäre auch nicht gegangen, ohne international das Jahr.
Ja. Yeah. Nein, definitiv und ich glaube, da müssen immer noch vielleicht ein, zwei noch vielleicht gehen, könnte ich mir noch vorstellen, jetzt in der letzten Woche.
Ja, auch für IB sicher eine grosse Gradmesse jetzt am Wochenende. Oder sage ich, ja, weiss nicht, ob sie ihn als gross würde bezeichnen, weil sie im Wankdorf ja schon länger nicht verloren haben gegen FCB, aber auch mal ein Spiel, wo beiden Teams zumindest ein bisschen besser kann aufzeigen, wo sie stehen. Ich glaube, das zählt für den FCB noch ein bisschen mehr wie für IB, weil es doch aus meiner Sicht zumindest der erste richtige Gradmesser ist. Hast du eine Prognose?
Boah, Prognose ist schon viel, aber also ich sehe nicht, wie der FCB in Bern sollte das IB schlagen. Also eben vielleicht auch so eine 4-2 halte ich für gar nicht so unrealistisch irgendwie. Also für IB oder ein 3-2, 3-1, aber ich tippe schon auf einen IB-Erfolg.
Ja, das würde ich auch machen. von diesen Auswärtsspielen immer besonders pessimistisch. Ja. Sehe jetzt aber auch nicht, also ich glaube, das...
Vielleicht, ja. Sorry, vielleicht eine positive ein positiver Gedanke für die, was mit dem FCB haben, ist, dass der Lichtsteiner vielleicht es gar nicht so ungern hat, wenn er ein bisschen defensiver kann stehen kann, die Mannschaft ein bisschen defensiver kann einstellen kann, ein bisschen mehr auf Konter setzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte ihm, seinem taktischen Verständnis, seine ganze Zeit bei Juventus und so weiter, ich glaube, das könnte schon noch passen. Auch weil der FCB nach vorne häufig so ein bisschen ideenlos wirkt, gerade wenn der Gegner tief steht. Also vielleicht ist das so etwas, auf das man ein bisschen Hoffnung setzen
kann. Mhm. Ich muss jetzt gerade überlegen, im Sinne von, es wäre sicher nicht der Fußball, würde gesehen werden, auch von den Chefs in Basel. Aber natürlich, wenn dann die Resultate aus dem folgen, dann hat man halt als Trainer weiterhin das Argument auf seiner Seite. Und ich glaube, wenn du jetzt gegen die Offensive voll Karacho reingehst, dann könntest du auch sehr gut reinlaufen und dann wieder mal ein bisschen höhere Niederlage fassen, was es ja auch schon gegeben hat. Also ich bin, ja, das ist eigentlich wirklich etwas, was ich gar nicht so überlegt habe, mit welcher Taktik, welche Taktik ich da erwarte vom Stefan Lichtsteiner. Das ist eigentlich wirklich noch spannend. Wir werden es sehen.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass ihm das entgegenkommt in der Ausrichtung. Und ich meine, gegen Barcelona hat man so über... Also ich will jetzt nicht eben mit Barcelona direkt vergleichen, aber dort hat man ja auch per se so ein bisschen abwartender natürlich gespielt, ein bisschen versucht, defensiv kompakter zu sein und dann Konter zu fahren. Ja, und das ist stellenweise nicht so schlecht aufgegangen. Also von dem her, ja, ich glaube, das ist sicher so, denke ich, der Hoffnungsschimmer. Aber muss sich jetzt auch erst noch zeigen. Aber ich glaube, uns allen steht ein cooler Match auf jeden Fall bevor.
Gut, dann machen wir doch weiter. Die Super League haben wir abgehandelt. Wir haben noch Premier League. Wir haben noch ein, zwei Transfers von Schweizer Spielern. Up to you. Mhm. Wo willst
du? Hey, starten wir doch mit den Transfers. Tun wir die schnell wegmoderieren.
Also.
Also als erstes würde ich sagen, Breel, der ist jetzt fix zu Atlanta gewechselt von Rennes. Wie, das ist, glaube ich, letzte Woche schon ziemlich im Raum gesehen und jetzt ist es fix. Wie siehst du den Wechsel generell?
Ja, wir haben es letzte Woche schon relativ ausführlich ein bisschen davon gehabt. Ich habe unter der Woche dann wieder ein bisschen Hoffnungsschimmer gehabt, wo ich gesehen habe, dass er auch bei Ipswich im Gespräch ist. Was ich jetzt ohne einen grossen Bezug zu Ipswich zu haben, einfach von der Liga her mega spannend gefunden hat, ihn mal in der Premier League zu sehen. Und
bitte.
Ja, dass er jetzt zu Atlanta geht, finde ich persönlich sehr schade auf eine Art. Ich meine, eben, also mehr, weil es ihn halt einfach in meinem oder aus meinem persönlichen Schaufenster in dem Sinn, oder aus meinem Bereich, wo ich verfolge, bringt, weil ich absolut kein MLS schaue und dementsprechend auch nicht gross wird können verfolgen, außer über ein, zwei Berichte und vielleicht ein paar Highlights oder so, wie er sich dort schlägt und wie er in Form ist vor dem Nazi-Spiel. Aber ja, er wird seine Gründe gehabt, hat es ja auch noch kurz erklärt heute. Hat eigentlich gesagt, er ist noch nicht parat gewesen, aber hat dann in der Sommerpause doch gefunden. Sei für ihn das Richtige. Auch schon wie letzte Woche gesagt, sicher finanziell ein spannendes Päckchen. Aber ich finde es einfach schade, weil er gleich noch nicht 30 ist. Und sich jetzt gleich in der Liga auch nicht allzu schlecht geschlagen hat. Sogar gut geschlagen hat und sicher noch in den Top 5 Ligen eine grössere Rolle hat können spielen. Noch ein paar Jahre.
Ja, für mich ist auch das wirklich so ein bisschen der Faktor, wo einem so ein bisschen wehmütig macht. Also, ja, sich eigentlich eher wieder ein bisschen gefangen hat, habe ich das Gefühl gehabt, nachdem er schon auch eher schwierigere Zeiten gehabt hat. Ich habe jetzt gefunden, eben in Frankreich wieder den Dritt gefunden hat. Und, ja, eben, wie du sagst, wäre geil gewesen, mal in der Premier League noch zu sehen oder so. Oder einfach halt eben in Europa bleiben, weil auch, also wenn du so aus Perspektive von der Nazi drauf schaust, also, ja, das ist eine andere Intensität, die du in der MLS noch spielst, als du jetzt würdest in der Premier League haben. Und, ich bin ja schon ein bisschen skeptisch, was das denn für die Nazi heisst. Es muss nicht zwingend schlecht sein, vielleicht kann er sich ein bisschen, bleibt ein bisschen verletzungsfreier und kommt ein bisschen fitter zu diesen Nazi-Zusammenkünften, I don't know, aber ich habe so das Gefühl, rein qualitativ ist das schon eher ein Rückschritt und das ist so für den einzigen so wirklichen Stürmer, den wir haben von der Nazi, finde ich das ein bisschen schade aus dieser Perspektive auch. Ja.
Wobei man ja jetzt gerade aus Nazi-Perspektive oder zumindest aus seiner persönlichen Nazi-Perspektive ja auch wissen, dass dass jetzt ein Murat Yakin nicht wird anfangen, ihn nicht aufbieten. Es hat ja auch schon Spiele aufgeboten, die nicht in den Top 5 liegen spielen, weil er sie einfach kennt und die Qualitäten weiss. Darum, mir macht es mehr wehmütig, weil ich das Gefühl hatte, er hätte noch für tollere Schlagziele können sorgen, wie Breel Embolo trifft gegen Messi oder trifft gegen Portland Timbers. Ja, das finde ich einfach ein bisschen schade.
Oder Atlanta verpassen Playoffs.
Genau. Ja, dann mache ich gerade schon den Übergang. Den musst du ja fast mir überlassen.
Ja, ich denke, auf den bist du so heiß, ich weiß es.
Von einem Spieler, wo eben gerade gemerkt hat, dass der Murat Yakin eben gleich ein bisschen auf die Ligen schaut und sich darum wieder will zurück ins Schaufenster spielen. Der Vincent Sierro ist nicht mehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist er gesehen. Oder Saudi, weiß ich gar nicht.
Saudi, glaube ich, aber.
Ja.
Ist mir fußballmäßig so alles ein bisschen egal.
Weiß man schon mehr, wo es ihn antreibt?
Hey, ich habe gehört, der FCB ist dran.
Genau, gewusst, dass du das sagst.
Dann schön, ey, das ist eigentlich ein Bild, das ich schon gerne wieder sehen würde. Du mit dem Sierro Liebli.
Ja, ist gut. Kaufst du mir eins, wenn er kommt?
Ja, yeah, fix.
Also, die haben es gehört.
Muss aber anziehen.
Ja,
muss aber anziehen. ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch gar nicht gehört, was man gelesen hat, will er zurück nach Europa. Und ja, also kann ich nachvollziehen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wenn der Vertrag aufgelöst ist, könnte er theoretisch ja auch noch nach dem Ende vom Transferfenster noch wechseln, nehme ich an.
Ja, da bleiben wir sicher auch sehr, sehr gespannt, wo es ihn antreibt. Und ob es ihm hilft, sich den Platz in der Nazi wieder zurückzukämpfen.
Ja, ey, ich meine, es haben jetzt schon viele gemacht. So auch ja, Jüngere, schnell Saudi, ein, zwei Jahre, und dann gemerkt haben, okay, nein, ist wirklich nicht so geil. Aber gut Köln gemacht und dann nochmal zurück. Cancelo macht, glaube ich, alle halbe Jahr hier und her.
Das habe ich auch gedacht.
Jetzt wieder bei Barcelona.
Hey, das habe ich auch gedacht. Aber dann noch irgendwie eine riesen Vorstellung und so. Du bist gefühlt gar nicht weg gewesen.
Ja, eben, alle halbe Jahr. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht gerade präsent. Es muss dann der Wallen nächste Woche aufrollen, zum wievielten Mal der Cancelo jetzt vorgestellt worden ist bei Barcelona. Aber nur einfach eben so bigger picture ist jetzt, der Sierro ist nicht der Erste, wo das macht. Und, ja, ich hoffe, er findet nochmal eine gute Lösung. Eben vielleicht wieder in Frankreich. Dort hat er viele Jahre verbracht. Vielleicht hat man ihn dort noch ein bisschen mehr auf dem Schirm.
Gut, und dann, wenn wir dir natürlich nicht die Möglichkeit nehmen, noch über eins von deinen Lieblingsthemen zu reden. Premier League hat angefangen. Wie bist du im Fantasy gestartet? Ich habe mich ja der Herausforderung entzogen und werde weiteres Jahr nicht teilnehmen. Ja, du hast es mir ja schon kurz gesagt, aber kannst du es dir noch allen erzählen?
Jo, jetzt bringst du mir eine unangenehme Situation, weil...
Bist du trotzdem Erster? Jo,
ich bin halt überall Erster, was soll ich machen?
Was? Das ist doch ein mega Grottenteam, mir zeigt, wo niemand performt hat.
Nein, nur United hat halt nicht performt, aber die haben alle gehabt, da sind alle baitet worden. Weil die haben gegen Hull 2-0 verloren, auswärts gegen den Aufsteiger. Und nächste Woche spielen sie gegen Ipswich. Das heisst, es haben sehr viele, haben 2 bis 3 United-Spieler in die Startformation gepackt. Und so auch ich. Und die haben halt alle keine Punkte geholt oder halt nur so die Einsatzminuten-Punkte. Aber ich habe einen recht geilen Bench-Boost gehabt, wo meine Game Week gerettet hat. Unter anderem mit dem Sangare, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wo zu Brentford ist und dort 2 Assists gemacht hat bei ihrem 3-0, wenn es mir recht ist, Auftakt-Sieg. Genau, also der hat mich ein bisschen gerettet. Allgemein der Benchboost hat mich gerettet. Also insofern ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie gut oder nicht gut ich gestartet bin. Aber ich glaube, ich bin noch nie in der Top 100.000 gesehen vom Premier League Fantasy nach der ersten Woche.
Das
ich bin
jetzt
eher so ein bisschen ein Slow Starter. Ja, und das bin ich jetzt, aber eben ein Chip ist schon weg. Also
von wieso hast du Chip schon jetzt eingesetzt?
Hey, man hat seit letztem Jahr hat man Wildcard, Free Hit und Bench Boost zweimal im Jahr. Also einmal in der Hinrunde, einmal in der Rückrunde. Und da es in der Hinrunde in der Regel noch nicht so Spielverschiebungen gibt oder wo dann so zu Double Game Weeks führen, kann man ein bisschen looser sein mit dem Einsatz von diesen Chips. Und ich habe jetzt gefunden, ich baue einfach einen Bench Boost für die erste Woche. Und ab dann muss ich die ganze Runde nicht mehr dran denken. Hm. Und kann aufs Team dann mehr fokussiert zusammenstellen. Das war eigentlich die Idee gewesen. Genau. Und das hat jetzt recht gut funktioniert, zum Glück.
Spannend. Also, die wissen ja hoffentlich erst seit heute bei jeglichen Fantasy-Tipps beim Linus melden. Ich habe noch etwas gelesen über die Premier League, was ich auch noch lustig gefunden habe. Scheins holt ja, und korrigiere mich, falls ich da schon nicht mehr Aschur bin, Tottenham sowohl der Marmoush als auch der Savinho.
Hey, also, sie sind dran. Das wird erzählt, dass da ein Doppeldeal im Raum steht, finde ich aus verschiedensten Perspektiven sehr, sehr wild. Also zum einen hat Tottenham schon weiss nicht wie viele Millionen ausgegeben diesen Sommer, unter anderem über 100 für eine Tonali von Newcastle, wo ich nicht recht weiss, man da so viel Geld hat müssen investieren. Sie haben den Matheus Fernandes geholt von West Ham, wo abgestiegen sind, auch für, keine Ahnung, irgendwie 65 oder so. Und sonst noch ein paar Spieler, also die haben brutal aufgerüstet, um dann eben gegen Brentford am Auftakt 3-0 verlieren. Ja, was relativ schadenfreudig natürlich zur Kenntnis genommen worden ist auf der Insel. Ja, und wenn jetzt noch mal Musch und Savinho würde kommen, war crazy. Und City ist das Kader irgendwie auch komplett am zersägen. Also, die haben schon so viele Abgänge gehabt, wichtige Abgänge gehabt. Rodri weg, hat man zwar noch einigermaßen gutes Geld bekommen, aber trotzdem, den Bernardo Silva weg, also das sind ja zwei Spieler, die letzten Jahre geprägt haben, oder? Und dann, ja, und sonst noch einige Abgänge. Also bei City ist schon auch so ein bisschen Fragezeichen.
Was ich aber eben lustig finde an diesem Doppelwechsel, und das hilft dann City immerhin finanziell, was ich ja sehr darauf schaue auch, dass sie scheint, dass dann irgendwie so können deichseln, dass in diesem Doppelwechsel scheint der Savinho die grösste Ablöse quasi zugeschrieben wird, dass der Marmoush quasi vergleichsmässig billig oder wenig Wert in diesem Päckchen hat, dass sie irgendwie Eintracht Frankfurt nicht irgendwie mega viel müssen Prozent zahlen oder so. Das ist natürlich schon auch fuchsig, wenn man da gerade zwei Spiele verkauft und so noch Geld spart.
Ja, ich finde es einfach schade für einen Marmoush, wo ich eigentlich gefunden habe, hat gerade am Anfang eigentlich mega performt bei City und dann hat man nicht mehr so viel gesetzt und dann sind natürlich die Performances zurückgegangen. Wohingegen beim Savinho eigentlich, der hat schon lange keine Rolle mehr gespielt. Aber ja, also auf jeden Fall wieder spannend, was da für Päckchen gemacht werden, um da möglichst gut aus diesen Geschichten rauszukommen. Aber ich meine, Frankfurt hat genug Spieler für genug viel Geld verkauft in den letzten Jahren. Die werden es auch ohne dem Batzen noch schaffen. Aber ja, gleich bitter. Was sagst denn du zu den Bemühungen von deinem Verein, vom FC Chelsea, auf dem Transfermarkt diesen Sommer und bevor die Stadt jetzt heute oben gegen Fulham. Was sind so die Aussichten aus deiner Perspektive?
Das Mutigste ist, dass sie im João Pedros 9 gegeben haben, weil die Nummer 9 hat es, glaube ich, in den vergangenen 20 Jahren noch nie irgendein Spieler Glück gebracht. Sonst finde es wie immer, also es ist wie immer viel los, sowohl Zugang, Abgang. Also das ist ja sehr teure Spieler geholt, aber hast auch für Spieler, die teilweise nicht mehr so eine mega Rolle gespielt haben, gutes Geld bekommen. Das ist der übliche Wahnsinn.
Hey, das finde ich wirklich Jahr für Jahr faszinierend, wie Chelsea für Spieler, wo sie irgendwo ausgelehnt haben, die kaum gespielt haben, einfach das Gleiche wieder bekommt, was sie geholt haben.
Und teilweise mehr.
Oder mehr, absolut, ja.
Also immer, also immer so ist, schön 30, 40 Millionen. Schon. Darum eben geht das ja irgendwie finanziell auch auf, aber keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Natürlich, neue Trainer. Meine Vorbereitung ist jetzt nicht riesig gewesen, was das Resultat anbelangt, aber ich glaube, die Spiele, die man geholt hat, die passen ziemlich gut in den Fußball, wo er bei Leverkusen, also Xabi Alonso, der neue Trainer, bei Leverkusen gespielt hat. Aber ja, bei Chelsea weiß ich nie irgendwie. Also, das ist ja wirklich, das zieht sich ja auch schon durch die letzten 10, 15 Jahre. Du kannst im einen Jahr um einen Titel spielen und dann im nächsten Jahr bist du wieder Zehnte und dann gewinnst du plötzlich wieder irgendwie, weiss nicht was. Also, es ist ja wirklich ein mega Auf und Ab. Von dem her bin ich jetzt gespannt, was jetzt oben bringt. Aber ich meine, wenn du das Kader anschaust, was so eine Startelf könnte sein, mit Palmer, Rodgers, hinter João Pedro, hinter dran Enzo und Caicedo, wobei der Enzo ja auch noch Abschiedsgedanke zu haben scheint, ist natürlich schon ein Bombenteam, aber das haben sie ja schon in den vergangenen Jahren gehabt und wenig daraus gemacht.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Hast du Chelsea-Spieler im Fantasy?
Ey, nur mit João Pedro. Okay. Aber hat der Rodgers noch auf dem Schirm zum Holen, wenn ja, die ersten paar Match ja, gut ausgesehen für Chelsea. Die haben dann auch noch, glaube ich, irgendeinen Aufsteiger demnächst. Für das Spiel muss man dann natürlich schon ausgerüstet sein. Aber generell, ich halte viel vom Xabi Alonso als Trainer. Und ich glaube auch, dass Chelsea aufgrund vom Verpassen von der europäischen Rang letztes Jahr ja, jetzt sich voll auf die Liga konzentrieren und ich glaube, das wird ihnen jetzt gut kommen. Ich glaube, nur wegen dem zum Beispiel hat United in der Rückrunde noch können so viel Platz gut machen, weil sie die Doppelbelastung nicht gehabt haben. Und ich glaube, Chelsea wird weit vorne mitspielen das Jahr. Und ja, also ich sehe Arsenal ganz klar als Favorit und dann ja, ich glaube, Chelsea als einer der ersten Verfolger, aber
ja, also nach der letzten Saison, es war jetzt peinlich, wenn das nicht stimmt, bin mir eigentlich ziemlich sicher, wo sie in der zweiten Ära von Mourinho, in der Horrorsaison da, wo sie immerhin am Schluss noch Leicester zum Meister gemacht haben gegen Tottenham, aber dort haben sie auch die europäischen Ränge verpasst und ich glaube, sie müssten im nächsten Jahr Meister geworden sein. Ich glaube, das ist dann unter einem Conte gewesen, aber jetzt bin ich gerade eine lange Folge gesehen.
Es tönt plausibel.
Mit einer Dreierkette, by the way. Was ja auch vielleicht Xabi Alonso seine Idee ist. Eventuell.
Hey, heute oben wissen wir mehr. Aber ich würde sagen, eben, du hast gerade gesagt, es war eine lange Folge. Wir machen mal langsam den Deckel drauf für heute.
Hey, absolut. Ich hätte sehr gern, wie von dir in den Notizen ja noch ein bisschen anteased, mit dir noch über Lieblingsgoalies diskutiert. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zeit bei der Penalty-Entscheid vom FCB verloren, aber schlussendlich ist in unserer Abstimmung, die wir ja letzte Woche gemacht haben, auch mega überraschenderweise rausgekommen, dass wir mehrheitlich aus Basel gelost werden. Das soll aber nicht bedeuten, dass ihr da nicht aus anderen Regionen jederzeit sehr herzlich eingeladen sind, uns Feedback zu geben, welche Themen ihr aus der Schweiz oder sonstigen Fußballregionen wollt diskutiert haben. Das ja, würde uns sehr interessieren und freuen, wenn ihr da ein bisschen in Austausch mit uns tretet. Aber sonst hätte ich gesagt, es ist eine sehr unterhaltsame Folge mit vielen Themen. Ich möchte mich bei dir, Linus, auch ganz herzlich bedanken für das, bei euch fürs Zuhören. Habt eine gute Woche und Ja, bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören dir, Linus.
Danke, Till. Danke allen, die zugelassen haben. Und dann schwätzen wir über Lieblingsgoalies ein anderes Mal. Das läuft uns nicht davon. Macht's alle gut. Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit, geschrieben C-R-I-D, .online.